Veränderung, Auftrag oder Identität. Wir reden oft darüber, was die Bundeswehr aus Menschen macht. Über Disziplin, Leistung, Kameradschaft. Aber am Ende zählt, was bleibt, wenn der Rahmen wegfällt. Wer bist du, wenn der Auftrag endet und wie gehst du damit um, wenn aus dem Abenteuermodus plötzlich Realität wird? Freiheit abgeben, Verantwortung tragen, Klarheit aushalten. In dieser Folge geht es genau darum, warum Veränderung immer eine Chance ist, wie ein System gleichzeitig Entwicklung fördern und Vertrauen herausfordern kann. Und warum Empathie und Konsequenz kein Widerspruch sind. Wir sprechen über Führung, die ohne Verbindlichkeit nicht funktioniert, über Leistung, die nicht nur machen, sondern erreichen bedeutet und über einen Satz, der hängen bleibt. Mach dich gerade im Leben. Und wir reden über den Schritt raus aus der Bundeswehr ins zivile Leben. Herausfordernd, leise, manchmal brutal ehrlich, weil Identität nicht einfach mit dem Dienstgrad abgegeben wird. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Guido Wollsiefer.
In Arbeit, der Podcast mit Sebastian Matthias Skotnik, präsentiert von Expertiv.
Willkommen und Glück auf zu In Arbeit, Folge 32. Heute sitzt mir jemand gegenüber, der nicht berühmt ist, nicht in Talkshows rumgereicht wird und auch keine Bühne sucht. Guido ist ein Mann, der einfach seinen Weg gegangen ist. Geradeaus, unverstellt und ohne großes Gewese. Er war Soldat im Kosovo, mitten im Einsatz, hat Verantwortung getragen, hat Kameraden verloren und sie nach Hause begleitet. Erfahrungen, die man nicht aus Büchern lernt, sondern die man trägt. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr ist er in die Personaldienstleistung gerutscht, hat dort geführt, entschieden aufgebaut und ist heute Prokurist in einem großen Personaldienstleistungsunternehmen in einer Branche, in der es wirklich um Menschen geht. Ich kenne Guido seit vielen Jahren und ich kann sagen, er ist einer, der sich anpasst, aber sich nicht verbiegen lässt. Einer, der Verantwortung annimmt, wenn es ernst wird. Einer, der Haltung nicht ausspricht, sondern lebt. Und genau deshalb ist er heute hier. Guido Wollsiefer, schön, dass du hier bist.
Danke, Scotty. Oder muss ich Sebastian sagen?
Ja, Basti wäre ganz geil.
Ja, Basti. Mhm. Okay, ja gut, dann nenne ich dich ab heute Basti. Finde ich zwar kacke, Scotty, aber
du kannst auch Scotty sagen.
Ja, okay.
Sind die Hörerinnen und Hörer nicht gewohnt, aber so werde ich in meiner Freizeit auch oft genannt. Jetzt habe ich das gerade eben hier in der Einleitung so vorgelesen und ab und an, wenn ich hochgeguckt habe, habe ich gesehen, für alle, die da draußen Guido bisher noch nicht gesehen haben, ganz lieb und ganz nett von mir gemeint, eine Mischung aus Obelix und Popeye, der aber in der Einleitung immer mehr glasige Augen bekommen hat. Hat dich das berührt, was ich gesagt habe?
Ja, war ja nett, ne? Und zutreffend, war ja nichts gelogen.
Super. Ja, genau. Also ich versuche hier grundsätzlich nicht die Unwahrheit zu sagen, aber
passt schon.
Hat getroffen, ja?
Ja, absolut.
Okay. Guido, kölsche Jung.
Richtig.
Bist heute Morgen aus Köln gekommen.
Ja, genau. Und das ist ja dann, also da erlebe ich halt immer wieder auch im Umgang mit anderen Menschen, die so mit dem Rheinland und dem Ruhrgebiet gar nichts zu tun haben. Hm. Die denken immer, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme. Das finde ich tatsächlich schwierig, aber ich lasse es durchgehen.
Warum findest du das herausfordernd?
Weil das völlig was anderes ist. Das merkst du ja schon an uns beiden.
Warum?
Ja, weil ich erinnere mich noch, wir haben uns ja 2008 haben wir uns irgendwie kennengelernt. Ende 2008 war das in derselben Company. Mhm. Nur am falschen Ort, in Dresden. Mhm. Wobei Dresden eine schöne Stadt ist, ja, das muss man dazu sagen.
Aber bei einem Arbeitssicherheitsseminar.
Ja, und du hast tatsächlich genau das Gleiche getan, wie alle anderen, denen ich früher begegnet bin, die mich vorher nicht kannten. Mhm. Die haben sich darüber kaputt gelacht, dass ich sage, ich, ISCH, mhm, oder wie ist es? Mhm. Da schmeißen die sich weg. Warum? Weil die das gar nicht kennen. Das ist so typisch rheinisch, kölsch, platt, wie auch, mhm, immer. Jetzt, wenn du einen echten Kölner fragst, der sagt dann,
du bist im Weichgespült.
Nee, das ist ein Bureplatt, weil ich komme ja außerhalb von Köln, südlich von Köln, zwischen Bonn und Köln, und das ist ja dann schon Land. Aber ich ignoriere das einfach gekonnt.
Mhm. Ne? Also du bist Rheinländer durch und
durch. Ja, absolut.
Aus Köln heute Morgen ganz gut hier hingekommen, hattest keinen Stau, alles top.
Ja, war befremdlich, aber wegzufahren von zu Hause, ansonsten passiert
schon. Ja, gut, aber du arbeitest nicht nur ausschließlich im Homeoffice, ne?
Nee, das wäre auch nichts. Also ich muss unter Menschen sein. Ich finde das grausam im Homeoffice. Das geht gar nicht.
Bruder im Geiste. Du hast gerade eben gesagt, wir haben uns 2008, muss es gewesen sein. Ich habe es auch versucht zu verifizieren, habe es nicht hingekriegt, aber du hast das anscheinend besser im Kopf als ich. In Dresden bei einem Arbeitssicherheitsseminar kennengelernt.
Genau.
damals in derselben Firma beim selben Personaldienstleister, haben das ein oder andere bei dem Dienstleister zusammen erlebt, sind hinterher auch in dieselbe Funktion gekommen, das fand ich ganz cool. Und dann haben sich aber unsere Wege ein Stück weit getrennt. Du bist woanders hingegangen, kommst fast komplett aus der Branche raus. Ich nach einer gewissen Zeit noch etwas, ich war noch ein bisschen länger bei dem Dienstleister und habe mich dann selbstständig gemacht. Und wir haben uns aber nie verloren. Mal ist der Kontakt ein bisschen dünner geworden, aber nie verloren. Und so wie ich es gerade in der Einleitung gesagt habe, in der Regel sind hier Menschen, die da vielleicht schon ein Buch geschrieben haben. Wobei, das machst du ja jetzt auch, habe ich gehört.
Ja, jetzt ist falsch, immer schon.
Immer schon, aber jetzt wird es professioneller. Was ich im Übrigen total cool finde, dass du einfach deine Geschichte aufschreibst, weil es ist ja individuell, aber schon eine besondere Geschichte, wie wir gleich mitkriegen werden, erleben werden, uns darüber unterhalten. Das Schöne an meinem Podcast ist ja, dass ich mir die Gäste aussuchen kann. Und es ist egal, ob diejenige oder derjenige berühmt ist oder nicht berühmt ist. Wichtig ist, dass das, was der oder diejenige zu erzählen hat, interessant ist. Und du brennst.
Absolut.
Ich glaube, wenn wir über Haltung und Werte sprechen, dann habe ich den richtigen Menschen vor mir sitzen. Und du hast eine Vita, die hat nicht jeder. Und da würde ich heute ganz gerne mit dir drüber sprechen, um draußen. Und ich glaube, der Bezug könnte nicht aktueller sein als gerade eben, im Punkto Wehrpflicht zum Beispiel.
Ja.
Aber fangen wir ganz von vorne an. Kölsche Jung, du hast eine Ausbildung gemacht zum?
Bankkaufmann.
Boah.
Ja, das war auch das, was ich nach 3 Jahren gesagt habe, boah, bloß raus hier. Könnte ich auch eine Story zu erzählen? Ich könnte ja 3 Podcasts machen, bis ich fertig bin, aber ich hatte noch einen Sparkassenbeamten in der Personalabteilung, Herr Bieschke, werde ich nie vergessen. Grauseliger Typ, ne, grauer Anzug, graues Gemüt, und ich war halt so einer, der da passte überhaupt nicht rein. Ne? Ich bin dann da hingegangen, ne? Ging schon los beim Auswahlprozess, ne? Da erzählten dann 25 Mann, warum sie alle prädestiniert seien, um bei der Kreissparkasse Köln eine Ausbildung zu machen, weil der Papa kann das, die Mama kann das und hier und da und feiern sich mit Schwämmen, ne? Also wie sagt man, mit fremden Blumen schmücken, ne? So, und dann war ich an der Reihe, ne? Ich hatte immer das Glück, dass ich im Alphabet ganz hinten war. W nach mir kam nur noch der Zombie mit Z. Dann habe ich ja gut zugehört und habe gesagt, ja, tut mir leid, kann ich nicht mithalten. Ich habe vom Bankwesen überhaupt keine Ahnung. Mein Papa, der fährt einen LKW, meine Mutter kommt aus der Bäckerei. Ich kann mir nirgendwo was abgucken, aber wenn ich alles könnte, müsste ich ja keine Ausbildung machen.
So, und schon hattest du wieder Freunde.
Zack, hatte ich einen Job. Die Freunde waren mir ja grundsätzlich egal, die hatte ich ja woanders schon.
Ja. Ihr wisst, wie das läuft. Podcasts leben von Menschen, die zuhören, teilen und weitersagen. Wenn euch In Arbeit gefällt, folgt dem Kanal, werdet Follower, gebt eine Bewertung ab oder empfehlt die Folge weiter. Denn genau das sorgt dafür, dass die Gespräche weitergehen. Mit Menschen, die wirklich was zu sagen haben. Du hast gerade gesagt, nach 3 Jahren war es vorüber.
Genau, also
hast
ich bin halt,
gehabt, oder was?
Ja, ich bin, glaube ich, weil ich recht unkonventionell war und so gar nicht in dieses biedere Bankwesen passte, ne, der Einzige, der ein rotes Flanellsakko anhatte und dem beim Bücken an der Bargeldschublade das Hemd nach hinten geplatzt ist, weil ich Bodybuilding früher gemacht habe, und lange Haare, Dauerwelle und so ein Zeug, goldene Kreolen.
Dein Ernst jetzt?
Ja, das wollten die, kann man sich.
Mein Gott, hier tun sich ja gerade eben Abgründe auf.
Ja, du, ich habe ja nicht alles verraten. Du musst mein Buch kaufen. Nein, also, das muss ich dann noch mit reinschreiben.
So. Ja, mach das mal.
Und tatsächlich habe ich immer, ich habe es abgelegt, Menschen gefallen zu wollen. Ja, weil ich bin ich. Und weil wenn ich am Ende in der Waagerechte liege und der erste Sargnagel schon grob vom Einschlagen ist, da schreit auch keiner hier, wenn ich rufe, wer will mit mir tauschen. Ne? Das ist einfach so. Ne? Genau, und dann bin ich halt bei der Bank weg und dann hatte ich mich beworben bei Salomon Oppenheim und Junior. Wer die Story kennt, kann froh sein, dass ich da heute nicht bin, sonst wäre ich wahrscheinlich arbeitslos oder im Gefängnis. Ne? Die haben ja ganz komische Sachen mit Aktien gemacht früher. Da wollte ich aber unbedingt hin und dann kam der Einberufungsbescheid. Herr Wollsiefer, Sie müssen ab dem 1998 war das, dann bitte Ihren Wehrdienst beginnen in Nienburg an der Weser. Und da dachte ich, Alter, wo ist das denn? Ne? Und aber habe ich mich kurz kundig gemacht, gab ja keine Navis zum damaligen Zeitpunkt, zumindest nicht für mich. Also ADAC-Katalog aufgeschlagen, dachte ich, aha, links von Hannover. Gut, fahre ich hin, war dann da und jetzt könnte man ja meinen, ich wäre so ein harter Typ. Ne? Und dann war dann auf dem Antreteplatz dann Blutgruppenbestimmung. Ja, haben sie mir eine Nadel in den Arm gejagt. Und dann war das aber so ein Dovi, der das überhaupt gar nicht konnte. Ich glaube, dem hatten sie einfach nur eine Uniform angezogen und drangeschrieben, Sanitäter. Ja, und dann hat er mir die Nadel da reingewämst. Und dann bildete sich so eine Blutblase und ich dachte, oh, da wird mir schon so warm, ähnlich wie hier. Ne? Mhm. Und dann sagt er draufdrücken. Dann habe ich da drauf gedrückt, spritze Blut, bumm, wollen sie voll aus der Reihe geknallt. Mhm. Ne? Ja, und so war dann der Start bei der Bundeswehr. Und dann habe ich letztendlich dann während meiner Wehrdienstzeit, also als Wehrpflichtiger, irgendwann nochmal einen Brief von Salomon Oppenheim und Junior bekommen, die mich ja nicht wollten, weil ich die Wehrpflicht machen musste. Ja. Ja, jetzt würden sie mich doch noch haben wollen. Und dann dachte ich mir so, nee, also irgendwie so zweite Wahl passt nicht. Und jetzt bleibe ich bei der Bundeswehr. Zumal ich das Glück hatte, zu den Feldjägern zu kommen. Ne? Da ging so ein kleiner Jungentraum in Erfüllung. Ne? Auto mit Blaulicht auf dem Dach, Handschelle am Gürtel, ne? Pistole. Mhm. So, jetzt hatte ich das Pech, war der einzig Schlaue in meinem Jahrgang. Ne? Ich hatte irgendwie Abitur und eine kaufmännische Ausbildung, haben sie mich in den Bataillonsstab nach Hilden gesteckt. Mhm. Das war so stinkelangweilig. Und dann habe ich meinen damaligen Stabsoffizier so lange geärgert, bis er verstanden hat, das macht keinen Sinn, den müssen wir nach Köln versetzen. Dann bin ich in Butzweiler Hof gekommen. Die Kaserne ist heute abgerissen, da steht jetzt die Motorworld. Ne? Und dann bin ich halt zu den Feldjägern und war dort Versorger und habe aber immer so die Ambition gehabt, und das begleitet mich mein ganzes Leben, wenn mir jemand eine Ausbildung nicht geben will, dann bringe ich es mir halt selbst bei.
Mhm, ja? Okay, verstehe ich. Lass uns mal da kurz bleiben.
Okay.
Bank, Ausbildung zu Ende, erster Job, den du haben wolltest, nicht bekommen, Einberufungsbescheid, Feldjäger.
Ja.
Fandst du cool? Fandst du gut? Weil Blaulicht, Uniform, warum bist du kein Polizist geworden?
Ja, da kann ich ja nachher noch was zu sagen. Okay. Wollte ich werden, die haben mich nicht genommen. Mhm. Ne? Aber ja, da habe ich auch zwei geile Storys, das war super.
Okay, ja. Okay. Bleiben wir bei der Bundeswehr. So, du hast deinen Grundwehrdienst abgeleistet, hattest das Glück, dahin zu kommen, wo du hinkommen wolltest, zu den Feldjägern, und sagst von dir, ich drück's mal milder aus, du warst wissbegieriger als andere.
Ich war zumindest wissbegierig und war nicht mit dem zufrieden, was man mir an Wissen zur Verfügung stellen wollte. Okay. Ich glaube, das trifft's, weil ich möchte auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass ich irgendwie was Besseres bin als andere. Das bin ich nicht, ja. Mhm. Und ich vergleiche mich auch nicht mit anderen, aber mein Anspruch ist eben immer, besser zu sein als der ich gestern noch war.
Mhm. Okay. Ja? Dann war der Grundwehrdienst vorbei.
Mhm.
Der normale Weg der Dinge ist ja so, dass du dann in deinen Job zurückgehst.
Ja, richtig, genau. Und da hatte ich aber gar keinen Bock mehr drauf, weil diese Bankausbildung, also ich fand Bank, da habe ich mir geschworen, als ich da rausmarschiert bin, ich werde nie wieder einen Anzug tragen. Okay. Das ist nachher nicht gelungen, ne? Das weißt du ja, waren wir ein paar Jahre dann noch. Und
neben der Bank gibt es ja auch noch ganz andere Jobs, die du hättest machen können. Du wolltest richtig. Auf jeden Fall bei der Bundeswehr
bleiben. Ja, weil das einfach geil war. Ne? Und zum damaligen Zeitpunkt war für mich die Bundeswehr das perfekte Umfeld, um mich selber entwickeln zu können. Ja. Weil ich tatsächlich da die Chance hatte, von zu Hause rauszukommen. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe auch ein Stück weit den Abstand zum Elternhaus gebraucht, weil egal, und das, wenn du meine Eltern heute fragen würdest, die würden das bestätigen. Bei jedem Wechsel, den ich vorgenommen habe, egal ob es von der Bank zur Bundeswehr, von der Bundeswehr in die Zeitarbeit, von dem einen zu dem anderen Arbeitgeber war, ach, du kannst doch nicht machen, ehrenwerter Job, oder sei doch vernünftig, und jetzt hat er gekündigt und er verlierte nachher noch sein Haus und alles. Nein. Ich mache einfach nur die Dinge, die ich gerne und aus lauter Überzeugung mache. Das hat was mit meinen Werten und mit der inneren Haltung zu tun.
Ja, da kommen wir sicherlich auch gerne mal zu. Wobei, wenn ich jetzt eins schon mal verstanden habe, ohne gleich die ganze Sendung oder die ganze Folge rekapitulieren zu wollen, für dich ist Veränderung Chance. Und
immer.
Okay.
Stillstand ist tot.
Guido, du hast dann als Feldjäger gearbeitet bei der Bundeswehr. Und dann gab es die Situation, dass man dich gefragt hat oder man dir gesagt hat, hör mal, Wollsiefer, welche Funktion hattest du zu dem Zeitpunkt?
Naja, ich war Versorgungsdienstfeldwebel, ja, das halt in einer Einsatzkompanie in Köln, ja, bei den Feldjägern. Dann war klar, ne, das 7. Einsatzkontingent, KFOR musste gestellt werden.
In Jugoslawien?
Ja, genau.
Ja, aber weil viele unserer Zuhörer die Situation in Jugoslawien ja nur noch aus Büchern, auf Fernsehen oder Social Media kennen, habe ich das nochmal kurz, absolut. Ja. Ne, wir sind ja jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen älter.
Ja.
Krieg war jahrzehntelang weit weg von uns.
Ja, vor allen Dingen, man durfte es nicht Krieg nennen. Ah, ne, das waren immer Konflikte und ich glaube
einfach. War das so? Durftet ihr das nicht Krieg nennen?
Nein, das ist, verfolgt das doch mal. Ne? Also in Afghanistan, das war ja auch kein Krieg. Ja, und anderswo.
Habt ihr es auch unter euch in Jugoslawien selber Konflikt genannt oder was?
Tatsächlich ging es nie um das um die Tatsache Krieg. Und ich glaube auch, wenn man das heute mit dem vergleicht, was zum Beispiel in der Ukraine passiert, dann war KFOR und auch ISAF ein Kindergarten dagegen. Ja, okay. Ne, also das ist, weil zumindest in den Zeiten, in denen dann diese Kosovo Forces, ja, ja. also KFOR-Truppe, zur Sicherung des Friedens in diesem Land tätig war, war das, was vorher ja viele Zehntausende Menschenleben gekostet hat, ja schon längst vorbei. Es ging ja nur um Friedenssicherung.
Okay, verstehe.
Und trotzdem ist es schwierig. Ja.
So, dann wirst du gefragt, Wollsiefer, Sie wollen dahin oder kommen Sie mit? Oder es wurde gesagt, Ihnen wird nahegelegt, Wollsiefer, dass Sie in Ihrer Funktion. Und ich glaube, du warst ja jetzt auch nicht schlecht unterwegs. Du hattest du warst für die Materialversorgung zuständig. Mehrere Millionen hast du verantwortet vom deutschen Steuerzahler oder wie war das? Oder?
Ja, also das ist, steht, glaube ich, so ein Stück weit in meinem Dienstzeugnis drin. Ne? Das ist ja tatsächlich habe ich jetzt nicht auf Kisten mit Millionenwerten gesessen, aber in der Materialverwaltung hast du natürlich dann so ein Bataillon, das war mit dislozierten Kompanien, Münster, Augustdorf, Hilden, Köln, das war alles so, gehörte mit dazu. Mhm. Und nachher in Köln beschränkte sich das dann tatsächlich nur auf den Waffenbestand, Munitionsbestand, Verbrauchs- und Investitionsgüter. Mhm. Ja, und das muss halt verwaltet, instand gehalten werden und darum kümmerst du dich dann halt.
Okay, verstehe. Ne? Kommen wir jetzt nochmal zum Ausgangspunkt. Wurdest du gefragt oder wurde dir nahegelegt, dahin
zu? Naja, ich habe unterschrieben dafür, dass ich mit Leib und Leben für den Frieden und die Sicherheit Deutschlands und der verbündeten NATO-Staaten eintreten werde. Deswegen stellte sich die Frage nicht und deswegen habe ich auch den Sinn und Zweck nicht angezweifelt.
Wie lange hast du dich verpflichten lassen damals?
Etappenweise. Es war erst Wehrpflicht, dann 2+2, dann 4, dann 8, dann 12. Und dann habe ich es nachher aber verkürzt aus anderen Gründen.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Guido, du kommst dann in Jugoslawien an. Mhm. Ich springe mal ein bisschen.
Ja.
Camp hieß Sunshine Camp oder wie ist
das? Ja, das war so der inoffizielle Begriff. Das war in Suvareka. Das ist eine kleine Ortschaft nordöstlich von Prizren und zwischen Prizren und Mitrovica. Mitrovica ist vielleicht ein Begriff, da kracht es heute noch. Mhm. Ne, da bekriegen sich die Serben und die Albaner nach wie vor, weil Mitrovica so eine Serbenmetropole ist und schwieriges Pflaster. Mhm. Ja, und da war ich und der inoffizielle Begriff, das war von den netten Kollegen aus der Schweiz und Österreich geführt, die hatten doch eher Humor als die Deutschen. Und die haben das dann Camp Sunshine genannt. Ja, okay. Und das war wirklich so. Wir hatten den einzigen Feuerlöschteich umgebaut als Swimmingpool, ne, mit einem Turm. Es gab auch regelmäßig Baywatch-Dienste. Da haben wir uns auch extra T-Shirts sticken lassen. Ne, Baywatch, ne, Poolaufsicht mit Rettungsringen, Musikanlage und so weiter. Also das war schon, das war nicht alles hart und schlimm. Das war auch viel Spaß
mit. Ja, ich meine, abgesehen davon muss das ja auch ihr ein Stück weit schön machen und auch aushalten können.
Genau.
Aber kommen wir nochmal zu der Situation, als du angekommen bist, beziehungsweise du in dem Camp warst.
Ja.
Was war eines der ersten Bilder, die du wahrgenommen hast, die du heute noch im Kopf hast, wenn du an Camp Sunshine denkst?
An Camp Sunshine habe ich den ersten Eindruck, als ich meine Containertür aufgeschlossen habe, die irgendwie schallgedämmt und gepanzert waren. Wie soll ich es mit den Arschgeigen auf 12 Quadratmeter aushalten? Das war tatsächlich das, wo ich sehr schnell verstehen musste, okay, hast du tatsächlich enorme viele Freiheitsgrade freiwillig aufgegeben und stellst dich ganz in den Dienst unter Verzicht aller persönlichen Belange für den Frieden in einem anderen Land, mit dem ich eigentlich nichts zu schaffen habe.
Mhm. Hat dich das angekekst?
Das war zu dem Zeitpunkt noch so ein, war ich noch in so einem Abenteuermodus. Mhm. Ja, weil endlich, ne, das tun, wofür du ausgebildet bist, ja. Du hast mich eben danach gefragt, warum ich kein Polizist geworden bin. Dazu könnte ich eine Story erzählen. Da haben wir Materialtransport von Köln nach Unna, Königsborn begleitet. Und am nächsten Tag hatte ich ein Date in Köln, ja, mit einem netten Mädel. Das war direkt nach Karneval. Und dann bin ich in eine Schießerei geraten und hat mich eine Polizeibeamtin nachher als Zeuge vernommen und stellen so drei rhetorische Fragen. Und da war ich ja voll schon im Soldatendasein. Und er sagte, ja, wie hätten Sie denn als betroffener Polizist gehandelt? Dem Polizist wurde eine Waffe vom Täter entwendet. Und ich bin da reingesprungen und war da mittendrin in der Situation. Das war so ein bisschen Comedy und Horror in einem. Und auf diese Frage habe ich dann geantwortet, ich hätte ihm eine Kugel zwischen die Augen verpasst. Ja, wieso das denn? Ich sage, ja, weil ich das so gelernt habe. Ja, wie, das dürfen Sie aber nicht sagen. Ne? Ich sage, doch, sag ich, deswegen, ich bin ja kein Polizist, ich bin Soldat. Das ist der qualitative Unterschied.
Verstehe ich. Ne? Gab es einen Moment, der dir unmissverständlich gezeigt hat, da im Camp Sunshine, das hier ist Realität?
Ja.
Da ist keine Vorbereitung, kein Testlauf. Hier geht's jetzt los?
Ja, 3. Oktober, Tod von zwei Kameraden. Wir hatten, das war allerdings dann nicht mehr im Camp Sunshine, sondern in Prizren in der M&B Southwest. Das war so die das Headquarter der des deutschen Einsatzkontingentes. Da war dann am 3. Oktober 2003 ein Antreten, Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Und dann kam ein Funkspruch, Achtung, zwei Kameraden vermisst. Ja, und dann, ohne das jetzt ins Detail vertiefen zu wollen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war ab dem Moment 72 Stunden wach und als ich wieder zur Besinnung kam, waren zwei Kameraden tot und meine Welt hatte sich verändert.
Zu jeder Zeit, wenn es dir zu deep wird oder du keine Lust mehr da hast oder das nicht willst, sagst du Bescheid. Ansonsten frage ich einfach, bis der Arzt kommt.
Ja.
2003, das heißt, du warst schon wie lange in Jugoslawien?
Zu dem Zeitpunkt waren eigentlich, also da hatte man schon den Zollstock angefangen runterzuknipsen. Mhm. Wir hatten 5,5 Monate in dem Moment auf dem Puckel. Mhm. Geplant waren 6 Monate und wegen, manchmal ist das so, dann verschieben sich irgendwelche Kontingenttermine oder weil irgendwas Logistisches nicht passt. Und es sind dann nachher fast 7 Monate geworden. Es war, wie gesagt, der 3. Oktober und ich glaube, Anfang Dezember sind wir zurückgeflogen.
Das heißt, dann, ihr seid diejenigen gewesen, die sofort und unmittelbar in Front gegangen sind. Alle anderen haben sich an ihrem Platz eingefunden, haben das getan, was sie sonst auch tun. Oder
naja,
ihr wart dann diejenigen, die gesagt haben, oder von denen es verlangt wurde, ihr sucht die jetzt.
Okay, ja, also so. Wir waren die Einsatzkompanie in dem 7. Einsatzkontingent in Suvareka. Es waren 2 Kameraden aus unserer Kompanie, die zu dem Zeitpunkt, als wir schön beim Antreten waren, dann auf Patrouille waren, weil der normale Dienstbetrieb ging weiter. Mhm. Und dann wurden die auf einmal vermisst, nennen wir es mal so. Mhm. Das war bitterer Ernst. Du bist in einem Tunnel, du kriegst noch gerade mit, ne, reduzierst Informationen auf das Nötigste. Mhm. Und dann kriegst du einen Marschbefehl, einen Einsatzbefehl und dann geht's los. Kameraden finden, sichern und hoffentlich ist jetzt schönes
Mir passiert, war nur wichtig, jetzt noch mal rauszufiltern, dass ihr quasi in der Funktion wart, sich ins Auto zu setzen mit euch 6, 7, 8 Leuten, die ihr wart und die Jungs.
Nee, nee, eine ganze Kompanie,
60, 70
Mann.
Ja, alle ne?
Dann ging richtig der Punk ab.
Okay, und dann seid ihr los.
Und dann sind wir los.
Und dann habt ihr die versucht, die zu finden.
Genau, und dann haben wir sie auch gefunden. Und dann war das natürlich eine Situation. Es gibt kein klares Erinnerungsbild, weil du eben funktionierst wie eine Maschine.
Ja, tatsächlich.
Du handelst taktisch, du handelst überlegt, du handelst strukturiert. Im größten Chaos bist du die Ruhe selbst. Und das ist tatsächlich eine ganz beeindruckende Erfahrung. Am Ende sind wir halt eben mit 2 toten Kameraden zurückgefahren, völlig erschöpft, übernächtigt. Also ich weiß noch ganz genau, als das Schlimmste eigentlich durch war, am Ort des Geschehens, ja, und da sagte ein österreichischer Kamerad, sagte, ich habe jetzt die Faxen dicke, wenn wir weiter auf die übergeordnete Führung warten, dann kriegen wir die beiden nie hier raus. Und da hat er 2-mal telefoniert und dann kamen irgendwelche Hubschrauber und dann noch ein Bergrettungsteam und dann sind die einfach mit uns in dieses verminte Gebiet rein, haben uns die Jungs da rausgeholt. Der Punkt ist, um mal bildhaft zu beschreiben oder vielleicht auch ansatzweise ein Gefühl zu vermitteln, was das mit einem macht, ist, wenn du, kennst du den Film Tränen der Sonne mit Bruce Willis?
Vielleicht mal gesehen, aber vom Namen her jetzt.
Ist auch, ne, das beschreibt relativ genau das, zumindest von der Emotion, nicht die Szenerie, aber das, wie man sich als Soldat fühlt. Ja. Und wenn ich diesen Film heute sehe, dann sehe ich nicht nur den Film, sondern dann rieche ich das Blut, dann schmecke ich Fleisch, dann hörst du Schreie und dann bist du wieder mittendrin in der Situation.
Absoluter Flashback, ne?
Ja, genau. Aha. Richtig.
Ihr habt die beiden mitgenommen, seid zu euch ins Camp.
Genau.
Und dann ging es relativ zügig, dass ihr, du hattest mir erzählt, die beiden nach Deutschland überführt habt.
Wir sind dann in so einen Kühlcontainer gekommen, wurden da aufgebahrt. Dann gab es eine Totenwache eine Woche lang. Dann wurde der Rückflug organisiert. Und dann haben wir die mit 2 Helikoptern nach Mazedonien geflogen, an einen Flughafen. Mhm. Und von da aus verladen in der Transall, dann runter nach Penzing, hinten Klappe auf, der Familie übergeben. Und dann ist im Prinzip in dem Moment bei mir etwas passiert, was meine Entscheidung gefestigt, dass ich aus der Bundeswehr raus muss, dann bringst du 2 Kameraden zurück, übergibst die den jungen Familien, ja, und da steht dann irgend so ein Typ in Uniform, aber da keine politischen Vertreter Kein Dankeschön, keine Respektsbekundung. Mhm. Das Bitterste danach war, dass im Prinzip diese jungen Familien, die haben die Beerdigung bezahlt erhalten. Da war mir klar, weißt du, du stirbst im Einsatz für etwas, was nicht dein Krieg ist, was nicht dein Kampf ist, nicht deine Auseinandersetzung und wo auch dein Einsatz im Prinzip nichts an der Mentalität der Menschen in einem anderen Land verändern würde. Mhm. Wahrscheinlich nicht, ne? Als Dankeschön bezahlt die Bundeswehr dir eine Holzkiste und macht einmal das Loch auf und wieder zu. Mhm. Ja, aber die Frau und die Kinder haben Väter verloren.
Mhm, ich verstehe, was du meinst. Ihr seid zurückgeflogen danach direkt?
Ja, genau. Dann ging es wieder zurück in Einsatz. Dann ging am nächsten Tag das Leben normal weiter. So normal das eben ging. Danach für mich, die verbleibenden Wochen im Einsatzland, waren dann tatsächlich geprägt von einem ganz neuen Bild von Menschen. Ja, also man hatte immer irgendwelche Vorgesetzten oder im Dienstgrad höheren Personen, wo ich bis dato drauf geschaut habe und gedacht habe, geiler Soldat, ne, geiler Typ, ja. So richtig harter Kerl, das ist eine Leitfigur für mich. Mhm, ne? Und die sind dann durch diese Einsatzerfahrung innerlich gebrochen. Ja, die sind dem Alkohol verfallen oder
Die Situation jetzt oder war da vorher
das,
schon was?
Ja klar, das muss er erstmal verpacken können.
Ich wollte gerade fragen, ihr seid aus dem, du hast mir erzählt, ihr seid aus dem Flugzeug ausgestiegen, wieder zurück im Kosovo. Mhm. Und dann ist dein diensthabender Vorgesetzter zu euch gekommen und hat was gesagt?
Denkt dran, Männer, egal wie scheiße ein Tag ist, jeder Tag ohne ein Lachen ist ein verlorener Tag.
Mhm. Ja. Und dann habt ihr den Schnaps getrunken?
Oh, drei. Nee, ich habe tatsächlich für mich erkannt, das ist eine Situation, die ist nicht alltäglich, die wird dich belasten, so oder so. Also muss ich Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich war mir nie zu fein dafür, zu erkennen, wann ich an meine Grenzen komme. Ne?
Ja, aber dafür muss man schon extremst reflektiert sein. Du sagst, auch in unseren Telefonaten, die wir führen oder wenn wir uns treffen, dann nimmst du das immer so als Gott gegeben. Ah, ich war mir nie zu fein und ich habe immer gemerkt, wann ich Hilfe brauchte oder wann ich was in Anspruch nehmen will, muss, darf. Mhm. Das Thema ist, das muss man ja erstmal mehr.
Du, ich glaube, das kannst du keinem beibringen.
Oder ist das dann so eine Situation, wo du tatsächlich gar nichts mehr kannst, dich einigelst, Licht aus, Rollo runter und ich in Anführungsstrichen, das darf ich normalerweise nicht sagen, das verbietet mir meine Familie, aber du funktionierst nicht mehr?
Das habe ich zum Glück nie erlebt. Mhm. Ich hab das bei anderen Menschen beobachtet. Ich habe das bei anderen Menschen gesehen. Ich weiß noch ganz genau, den Namen will ich jetzt nicht nennen, aber das war ein junger Kamerad. Ich war ja selber noch nicht so alt. Ne?
Wie alt warst du damals?
Boah, 2003, lass mal rechnen. 17? Nein, Quatsch. 27. Mhm, okay. Ne? Ja. Komme ich morgens aus meinem Container raus, ne? Und in mir ruhend, ne? War eigentlich relativ gefestigt. Und da sitzt da ein junger Kerl. Das war, nachdem wir gerade einen Tag zurück waren aus Deutschland. Okay. Und hat seine Dienstwaffe in der Hand.
Ja.
Ne?
Ja.
Guckt so nach vorne, unten auf die Waffe gerichtet. Was macht der? Ne? Und ein paar Wochen vorher hat sich einer in den Fuß geschossen. Ne? Mensch, sichern, das war so eine witzige Story. Ne?
Ja, okay.
Aber das war halt keine Absicht. Der wollte jetzt nicht gucken, ob es wehtut. Ne? Also,
habe ich jetzt auch nicht erwartet. Okay, auf jeden Fall hattest du gedacht, nicht, dass das nochmal passiert, ich spreche den mal an.
Genau, und dann habe ich ihn angesprochen und dann hat er aber nicht reagiert und dann habe ich ihn in den Arm genommen und dann habe ich so irgendwie, ich kann dir nicht sagen, ob das 5 Minuten oder eine halbe Stunde gedauert hat, war auf jeden Fall scheiße kalt und früh morgens und dann habe ich ihm die Waffe irgendwann weggenommen, auf den Tisch gelegt, habe sie mir dann in die Hose gesteckt und habe gesagt, so, pass mal auf, du, und dann kam irgendein Offizier und dachte, was ist denn hier los? Ich sagte, du holst jetzt bitte den Chef, ne? Er sagte, seit wann duzen Sie mich? Ich sagte, seit jetzt, hol den Chef. So, und dann habe ich den Major Rudolf, wirklich ein feiner Kerl, der kam dann. Ich sage, Herr Major, sag ich, der Kollege, der muss dringend, der Kamerad, der muss dringend nach Hause. Ich würde Sie bitten, dass wir jetzt einen Rückflug organisieren. Und das beschreibt relativ gut, wie ich ticke. Also ich habe dann in dem Moment einfach geguckt, dass ich über eine Aufgabe, die offensichtlich da lag und die keiner genommen hatte, das einfach erledige und damit bewirke, dass vielleicht irgendwas besser wird.
Ja, aber jetzt mal unter uns beiden Pastorentöchtern. Ich bin jetzt hier nicht da mit in Arbeit, dich einzuladen und dir Honig um Bart zu schmieren. Nur nichtsdestotrotz, wenn du sagst, ich komme da raus, ich sehe eine Aufgabe und ich organisiere die weg, dann ist das sehr sachlich und plastisch ausgedrückt.
Ja,
am Ende hast du eins gemacht, du hast extrem feine Antennen gehabt für den Moment.
Ja, das gehört
dazu. Runtergebaut, jemanden in den Arm genommen, hast zugehört, hast sofort gemerkt, pass mal auf, hier könnte jetzt gleich ein Unglück passieren. Hast dich dann auch noch widersetzt. der Geflogenheiten der Bundeswehr, was man in der Regel, die Soldaten, nicht machen und tun sollte. Und hast das organisiert. Jetzt bin ich wieder sachlich. Du hast extrem feine Antennen, in dem Moment total empathisch reagiert. Ja, ein super Gefühl für den Moment gehabt. Wie passt das zusammen mit der Bundeswehr? Weil genau die Dinge haben in der Bundeswehr ja in der Regel nichts zu suchen.
Ich glaube, das ist falsch. Ja, es gibt, da muss ich dir widersprechen, ich glaube tatsächlich, dass du gerade in einem Beruf oder in einem beruflichen Umfeld, in dem, wie zum Beispiel der Bundeswehr, dieses Bild vom unerschütterlichen Soldaten nur deshalb funktionieren kann, weil dahinter Menschen stehen. Weil Menschen verstehen, dass sie sich aufeinander verlassen müssen und zwar blind. Ja, das nennt man halt Kameradschaft. Ja,
und da kommen, wir sicherlich gleich nochmal zu. Nur ich gebe dir auf der einen Seite gebe ich dir recht, wenn du sagst, ja, das Bild des unerschütterbaren Soldaten, aber auch der Empathielosigkeit durch den harschen Ton, der klaren Ansage und des niemals sich zur Wehr setzen dürfen, was heute sicherlich was anderes ist. Und nichtsdestotrotz, wie in jeder Berufung, gibt's Dinge, die kann ich wenig bis gar nicht lernen.
Stimmt. Und das sind Dinge, die durch Erziehung und Erfahrung sich entwickeln, so wie Werte, die man vertritt. Ja, und ich persönlich glaube, dass sowas wie bereitwillig Verantwortung übernehmen, das ist ein Wert, für den ich einstehe, in der Situation passiert es einfach. Ja, das ist einfach ein Teil meines Wertegerüstes, hat dann tatsächlich in mir einen Schalter umgelegt. Und jetzt kommt das Thema Haltung. Haltung ist für mich das, was einen Wert nach außen zeigt. Ja, ich habe halt einfach gehandelt und habe darüber nicht nachgedacht. Vielleicht ist das auch so ein Soldatending. Einfach machen anstatt labern, ja, damit du zum bestmöglichen Ergebnis kommst.
Ja, ich lass davon nicht ab und ich merke, worauf du hinaus willst. Und nichtsdestotrotz ist einfach machen, Haltung, ja, trittst du bei mir Türen ein, plus Werte sicherlich wichtig. Das Umsetzen und die Haltung und die Werte aber in so eine Form bringen, das muss man können. Und wenn du sagst, das habe ich über meine Erziehung und Erfahrung und vielleicht auch noch ein Stück weit intrinsisch in mir, dann gehe ich da gleich einen Schritt.
Ja.
Es geht nicht darum, Lebensläufe zu sortieren, auch nicht Profile in Raster zu pressen. Und es geht erst recht nicht um Fließbandarbeit, es geht um Menschen, ums Zuhören, das Potenzial in jedem von uns zu entdecken. Wir bei Expertiv bringen Menschen nicht in Jobs, sondern in ihre berufliche Heimat, ins Ankommen.
Du hast dann, trotz dessen, dass du hinterfragt hast, ob das für dich der richtige Job ist, nach dem, was da passiert ist,
ja
noch einen zweiten Einsatz gemacht, 2.5.
Ja, genau, das war dann weniger... Das ist
ein bisschen paradox jetzt, das musst du mir erklären.
Ja, das war weniger gewollt als gekonnt. Das war so, ich war ja dann zurück in Köln, hab ganz normal meinen Dienst versehen, hatte verschiedene, da gibt's ja dann auch Veranstaltungen, zu denen man dann unterwegs ist dienstlich. Und irgendwann kam dann tatsächlich eine Abfrage, dass mit dem 9. Einsatzkontingent, tatsächlich war das so was wie die Einsatzbereitschaft im Einsatzkontingent selber. Ne? Okay. Wenn irgendwas Besonderes passiert, dann brauchst du halt Verstärkung und dann kommen die starken Männer aus Wikis
Bataillon. Okay, ich verstehe. Also dann ist dann, wenn der Starke droht, nicht seine Arbeit verrichten zu können, wie auch immer, dann kommen noch Stärkere.
Naja, dann brauchst du halt einfach personelle Unterstützung. Da reichen nicht zwei, brauchst halt vier.
Okay, ne? Also nicht von der wenn die Polizei nicht funktioniert oder wenn das mit der Polizei nicht ausreicht, kommt das SEK.
Nee, um
Gottes sondern Willen, wenn zwei Polizisten nicht reichen, kommen vier Polizisten.
Genau so.
Alles, ne? Also jetzt habe ich verstanden.
Ja, genau. Ne? Das, das war tatsächlich dann zum Zeitpunkt des 9. Einsatzkontingentes und dann war ich unter anderem auch Teil dieses ORF-Bataillons. Das ist im Prinzip, die sind nur auf Reserve, die machen eigentlich gar nichts, aber wenn es kracht, fahren die los und unterstützen personell.
Habe ich verstanden. Jetzt bin ich aber immer noch nicht clean mit mir, warum du da hingegangen bist.
Ja, weil das einfach meine Pflicht ist. Punkt. Ich habe ja einen Vertrag unterschrieben.
Ja, nichtsdestotrotz hast du ja gesagt, du warst in der Situation 2-3, dass du daran gezweifelt hast, ob das noch das Richtige für dich
ist. Unbeirrbar war das auch klar. Ich habe das dann einfach für mich entschieden, dass ich das nicht weitermache. Mhm. Und trotzdem läuft ja dann auch so ein Prozess ab. Ne? Ich hatte ja im Einsatz noch die Information bekommen, wenn du das jetzt hier unterschreibst, dann geht's für dich weiter, nächste Entwicklungsstufe und so weiter. Und das habe ich aber dann meinem Spieß in diesem Einsatz dann gesagt. Ich sage, hat sich für mich erledigt nach der Erfahrung hier mit den zwei Jungs. Mhm. Nicht, weil sie gestorben sind, sondern weil die Bundeswehr damit falsch umgeht. Dann ist das nicht wie eine fristlose Kündigung. Ne? Nee. Dann hast du ja noch irgendwie eine Restdienstzeit, die sich aus dieser Entscheidung dann ergibt. Die war dann verkürzt worden oder kürzer als im Ursprung eigentlich vereinbart. Okay. Und dann ziehst du das durch. Und dann kam die Information, die Kollegen aus Berlin, ja, die Feldjägerkompanie in Berlin, die geht in das 9. Einsatzkontingent, aber dann fehlt noch einer. So, und dann habe ich gesagt, alles klar, mache ich. Ne, Auftrag verstanden, aber mit der Prämisse, ich gehe nicht wieder in dieses Camp Sovareka, weil egal wie gut und wie gut ich ja gelernt habe, mit dem Erfahrungen umzugehen, würde es wahrscheinlich Dinge geben, die mich da erinnern und dann wollte ich da einfach nicht traurig sein. Also bitte in ein anderes Feldlager. Mhm. Ja, alles klar, machen wir, komme ich da an. Nee, haben wir uns überlegt, geht doch dahin. So, dann hatten sie mich. Ja, ja, klar, dann war ich da und aber da habe ich gedacht, aufgeben ist keine Option. Ja,
das ist doch auch wirklich, das ist doch jetzt.
Ja, aber das sind ja Sachen, die hatte ich ja nicht in der Hand.
Das hat ja gar nichts mehr mit Vertrauen zu tun.
Nee, genau. Und das war ja auch durch das Thema mit Vertrauen. Also habe ich aber trotzdem in dem Moment einfach mich bemüht, das Beste von mir zu geben und einen guten Job zu machen. Ja, das ist mir gelungen.
Dann kann ich mir gut vorstellen bei dir. Nichtsdestotrotz wird mir nicht klar, warum du dich nochmal gemeldet hast, wenn du sagst, ich wollte das eigentlich gar nicht mehr.
Ja, weil ich einfach das als meine Pflicht erachtet habe. Ja,
und dann hast du so ein horrendes Pflichtbewusstsein und absolut. Bist so zuverlässig, dass du sagst, ich gehe über meine eigenen Grenzen, auch gesundheitlich, um meiner Funktion gerecht zu werden?
Vielleicht war das auch Selbsttherapie, um mir zu beweisen, egal wie hart dich das Leben, ich sag mal, dir in die Fresse haut, das ist kein Grund, einfach zu sagen, so, ich mache jetzt nicht weiter. Sondern
du meinst eine gewisse Konfrontationstherapie.
Ja, genau, richtig. Und das hat mir immer gut getan. Ja, das ist so wie mit Ängsten umzugehen. Ne? Also wenn ich jetzt Angst vor Höhe habe, bringt's nichts, wenn ich am Boden bleibe. Dann muss ich auf den Turm klettern und wenigstens mal runtergucken.
Mhm, verstehe. Ja? Mhm. Du warst dann in dem zweiten Einsatz?
Ja.
Also welcher Guido ist beim zweiten Einsatz hingefahren und was hast du merklich gespürt, das ist anders an mir jetzt? Das ist ein ganz anderer Guido.
Ich bin, die Abenteuerlust war weg, weil ich wusste, hier trifft dich das Leben im Zweifelsfall härter als in Deutschland auf der Straße. Mhm. Na? Und deswegen bin ich besonnen und mit einer gewissen Umsicht vorgegangen. Also wenn ich zum Beispiel, das hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit kontrolliertem Verhalten. Du gehst nicht mehr unbedarft einfach irgendwo bei einer Hausdurchsuchung durch eine Tür und denkst, ach, da wird das schon gut gehen, sondern du sondierst die Lage oder du reißt dich auch nicht mehr um jede Kleinigkeit, sondern du machst die Dinge perfekt, von denen du weißt, dass du sie kannst und optimierst deine Fähigkeiten so, dass dir keine Fehler mehr passieren. Das war, glaube ich, so der evolutionäre Schritt, den ich da gemacht habe an der Stelle. Mhm. Ja, und das hat mir gut getan, das hat Spaß gemacht.
Gab es eine Situation in deinem zweiten Einsatz, wo du gemerkt hast, der erste Einsatz belastet mich so stark, dass sich was an meinem Wesen geändert hat?
Kannst
du? Nee, gar nicht?
Nein, überhaupt nicht.
So, dann war fertig.
Und dann bin ich zurück und dann habe ich meinen Resturlaub abgebaut und dann habe ich tatsächlich nach dem Einsatz meine Uniform nie wieder angezogen und bin dann ins Studium gegangen und habe dann während meines Studiums ja meine Austrittsurkunde noch bekommen und dann war ich im Zivilberuflichen angekommen.
Mhm. Ja. Studiert noch immer die Bundeswehr.
Ja, ja, das habe ich mir bezahlen lassen. Das muss irgendwas Gutes muss es ja haben. Ne? Das war geil, also das war super. Ich war der bestbezahlteste Student, glaube ich, in meinem Jahrgang. Habe ja nebenbei dann noch, weil ich ja, die Bundeswehr macht ja was ein mit mir. Ne? Und was war das Signal? Also erstmal meine Mutter, die sagte mir dann immer, boah Junge, die Bundeswehr, die hat dich total versaut. Du bist so verroht und du bist so in deinem Umgang nicht mehr kompatibel mit normalen Menschen und so
weiter. Ja, ohne Witz, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Dass du, ja. Schön, dass du mir jetzt den Anstoß gibst.
Ja.
Du hast mir mal von einer Situation erzählt, wo du einkaufen warst. Ich erinnere mich nicht mehr zu 100%, aber auf jeden Fall bist du aus der Buchse gegangen wegen einer Kleinigkeit.
Mhm.
Und hast hinterher zu dir selber gesagt, als du dich aus der Situation rausgebeamt hast, Das war jetzt nicht richtig, was dir passiert ist.
Ach so, ja, ich erinnere mich. Ich habe aber noch eine andere Situation, die beschreibt das ähnlich genau. Ich habe mir damals nach dem Auslandseinsatz ein Peugeot 306 Cabrio geholt, in Knallgelb, von einem Unternehmer in Bochum, interessanterweise. Dann bin ich mit dem Auto in Brühl, meine Heimatstadt, am Bahnhof vorbeigefahren. Und als Soldat hattest du dann, wenn du im Ausland war, ne, erstmal vorher Sicherheitsüberprüfung, Ü2, damit du auch nicht hier mit irgendwelchen finsteren Mächten in Kontakt stehst, ne, und so weiter. Dann kriegst du tatsächlich, kannst du über die Bundeswehr beantragen, dass du zum Identitätsschutz sowas wie eine Kennzeichensperre fahren wird. Ne? Das heißt, wenn du dann kontrolliert wirst oder so, kann die Polizei anhand des Kennzeichens nicht auf die Person zurückschließen, dem die Karre gehört. Naja, auf jeden Fall fahre ich dann an dem Bahnhof vorbei, wohl wissend, dass man da nicht lang fahren darf, aber das war der kürzeste Weg. Mhm. So, und jetzt war ich aber noch so in diesem Auslandsmodus drin, war gerade 3 Tage wieder zu Hause und dann hält mich ein Polizist an, eine Streife, ne, ich die Scheibe runtergemacht und er sagte, wissen Sie eigentlich, was Sie hier machen? Ich sage, weißt du eigentlich, wer ich bin? Halt doch die Fresse, du Penner.
Hast du so gesagt?
Ja. Und er sagte, Sie steigen jetzt mal aus. Ich sagte, das hast du mir überhaupt nicht zu sagen. Das heißt, du bist halt voll in dem Tunnel drin, weil du ja selber aus einem Land kommst oder aus einer Situation, in der, weißt du, die einzige Ampel im Kosovo, die war kaputt.
Ne? So. Nichtsdestotrotz, was mich gerade eben wundert, ist, ne, du hast ja in dem, was du getan hast über Jahre, verstanden, dass eine Funktion, die vor mir steht und die mir vermeintlich was zu sagen hat, wie ein Polizist in dem Fall, dem habe ich zu gehorchen und Folge zu leisten. Richtig. Wie kam das dann, dass du einen Polizist, der dich anhält, die Welt erklären wolltest?
Weil ich selber, nennen wir es mal, psychisch belastet war durch die Erfahrungen im Einsatz und einfach durch solche Erfahrungen dann gemerkt habe, oh Guido, hier musst du aufpassen, du bist wieder im normalen Leben. Es hat einfach in meinem Leben Erfahrungen benötigt, wie zum Beispiel da, wo ich jemandem sehr ungerechtfertigt und ungehalten, respektlos begegnet bin, um dann auch direkt zu spüren, was das für eine Konsequenz hat, wenn man Menschen so begegnet, dass ich mich gerne entwickeln wollte und musste. Ja.
Musstest du dir, um das wiederzuerlangen, was du gerade eben erklärt hast, externe Hilfe holen?
Nee, ich habe das ja relativ schnell gelernt, in der eben beschriebenen Situation mit dem Tod der 2 Kameraden, habe genau 3 Dinge getan. Ich bin proaktiv, bin ich damit umgegangen und habe gesagt, ja, hier ist was Außergewöhnliches passiert, was das Potenzial hat, dich psychisch komplett in der Ecke zu hauen. Also, das darf nicht passieren. Bin als erstes zum Militärfahrer, dann zum Psychologen, Truppenpsychologe, habe mich bewusst diesen Gesprächssituationen gestellt. Und dann auch natürlich genügend abschreckende Beispiele gehabt, die das eben nicht gemacht haben, die ihren Frust, ihre Traurigkeit im Alkohol ertränken wollten. Mhm. Der junge Kameraden, von dem ich eben berichtet habe, den wir nach Hause geschickt haben. All diese Dinge, das wollte ich für mich nicht und habe dann aus Gesprächen Erfahrungen aufschreiben und dem Bedürfnis, meine Erfahrungen anderen Menschen weiterzugeben, glaube ich, für mich einen guten Weg zur Selbsttherapie gefunden.
Ja. Wobei mit externer Hilfe meinte ich auch halt sowas wie den Armeefahrer oder den Armeepsychologen. Ja, ja. Also nicht, dass du es komplett mit dir alleine ausgemacht hast, sondern
da war schon
zweiter und dritter. Du bist, bist im Zivilleben, du hast dein Studium absolviert. Wie kommt man dann als ehemaliger Soldat, der in Jugoslawien war und Betriebswirtschaft studiert hat, in die Personaldienstleistung schräger Zeitarbeit?
Das kann ich dir sagen. Ich kann mir bis heute noch nicht erklären, warum ich den Weg eingeschlagen habe, aber das war der schnöde Mammon, der hat mich dahin getrieben.
Der schnöde Mammon?
Ja, die Kohle, ne?
Also, kenne ich gar nicht,
habe ich noch nie gehört. Ja, weiß ich, ne? Arme Kerl.
Du kommst doch irgendwie aus dem
Kassel. Okay, pass auf, ich war ja mit wenig zufrieden, ne? Aber auch ganz wenig soll es auch nicht sein. Mein Anspruch war, ich möchte nicht weniger verdienen als bei der Bundeswehr, also muss es ja mehr werden. So, und jetzt dachte ich ja auch, ne?
Dafür hast du jetzt Betriebswirtschaft studiert, um das
jetzt kommt der Phrasenbereich hier bei uns. Ich habe dann einfach ganz oldschool, man glaubt das nicht, die Zeitung aufgeschlagen. Ich habe mir Kölner Stadtanzeiger gekauft und da waren ein paar Anzeigen drin, da war Lidl, Aldi und noch ein paar andere Discounter und irgendwie war das wohl, glaube ich, der Monat des Lebensmitteleinzelhandels. Die wollten irgendwelche Menschen haben. Jetzt hatte ich ja studiert und das war ein Schwerpunkt Marketing und Personal, dachte ich, geiler Typ bist du jetzt, ne? Hast du so ein Studium absolviert, die Welt braucht dich, die haben nur auf dich gewartet. So, hatte mich ja über die Selbstständigkeit während des Studiums bei der Deutschen Vermögensberatung, so einem Allfinanzberater, rehabilitiert, weil ich ja wusste, ich bin in der Kommunikation nicht so geübt, dass es für den Zivilbereich reicht. Mhm. Hatte aber auch nicht den Mumm, in die Selbstständigkeit zu gehen, also abhängige Arbeit für Geld, ne? Mhm. Das ist die Definition eines Arbeitsvertrages, ne? Bin dann auf den Lebensmitteleinzelhandel gestoßen, die suchten Regionalleiter und so ein Zeugs und da dachte ich, das ist es, Regionalleiter klingt geil, ein toller Titel. Mhm. Die wollten mir aber nichts zahlen, weil ich ja keine Erfahrung aus dem Lebensmitteleinzelhandel hatte. Verstehe. Also hatte ich das abgehakt und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben an einen großen Personaldienstleister. Dann bekam ich aus deren Akademie, ich glaube in Lüdenscheid sitzen die irgendwo, eine Rückmeldung mit so einem komischen Flyer, wenn es für intern, also ich übersetze das jetzt mal, ne, wenn es für intern nicht reicht, wir verleihen sie auch gerne weiter. Dann habe ich die angerufen, ich sage, hören Sie mal, haben Sie meinen Brief nicht gelesen? Sag ich, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ne? So, in dem Modus. Mhm. Und dann sagt sie, ja, Moment, ich informiere mal den Herrn P. aus S. bei K. Ne? Dann hat der liebe Roman mich angerufen und sagt, Herr Wolsiefer, tut mir leid, kommen Sie auch nach Troisdorf in unsere Niederlassung, dann sprechen wir mal. Da hingefahren. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, dann konnte ich am 1.9.2007 da anfangen in einer Niederlassung in Köln und habe dort als Disponent in der Zeitarbeit angefangen. Die haben einfach 300 Euro mehr bezahlt als der Lebensmitteleinzelhandel. Und das kam dem, was ich dann bei der Bundeswehr verdient hatte zuvor, leider nicht wirklich nah. Aber ich bekam ja von der Bundeswehr noch Übergangsgebührnisse. Mhm. Deswegen war das trotzdem geil. Und habe ja auch noch Geld von der Vermögensberatung bekommen. Also insofern passte das alles für mich.
Man könnte jetzt meinen, du wärst total geldgetrieben.
Ja, war ich. War geldgeil. Mhm, ja. Okay. Aber wusste gar nicht, wie wenig ich eigentlich war, sondern dass andere Menschen deutlich mehr verdienen.
Absolut.
Aber egal. Das hat Spaß gemacht.
Schnell mitgekriegt. Ja. Wir waren gemeinsam bei dem Dienstleister. Ja. Ich glaube, mit Fug und Recht kann man behaupten, dass es eine der besten Einarbeitungen von Personaldienstleistern in Deutschland war, die wir da genossen haben.
Absolut.
Sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht in den Positionen, in denen wir heute sind. Du bist jetzt aktuell Prokurist eines Dienstleisters hier in Deutschland, in Gesamtdeutschland tätig für den Bereich Pflege und
Sozialpädagogik. Passt super zur Bundeswehr.
Ohne Witz. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Du willst mir alles erzählen können, aber niemals, dass du Prokurist für Pflege und Erziehung bist, der Soziale irgendwas.
Kann das dir heute noch gar nicht glauben. Aber das ist vielleicht die andere Seite in mir. Ne? Und ich glaube, so hart und klar ich in der Sache bin, so sehr fühle ich auch die Dinge, die das Ganze irgendwie begleiten, schwer machen, leicht machen, wie auch immer. Ich gebe mir halt immer Mühe, den Mensch hinter der Rolle nicht aus dem Auge zu verlieren.
Ich hatte in meinem letzten Podcast Sven Korndörfer von der Wertekommission hier. Und der hat gesagt, Führung bedeutet nicht, dass ich der Beste am Brett sein muss, was fachlich und sachlich anbelangt, sondern ich muss den Menschen mitnehmen, verstehen, mit ihm zusammenarbeiten. Mhm. Also das heißt, wenn ich morgens reinkomme und ich merke, mit dem Guido stimmt irgendwas nicht, dann packe ich den nicht in Watte, sondern ich frage den Guido, du bist heute anders als sonst. Mhm. Und der Guido sagt dann, ja, genau, ich bin mit dem falschen Bein aufgestanden oder mir ist irgendwas passiert, dann muss ich mich auch darauf einstellen. Ja. Würdest du sagen, die neben der Führungsarbeit, die du bei der Bundeswehr gemacht hast und bei dem Dienstleister, bei dem wir beide gearbeitet haben, das war ja eh schon Welten von Führung und Führung, an Unterschied, dass sich dein Führungsverhalten gegenüber deinen Mitarbeitenden nochmal ein Stück weit geändert hat in den letzten 2 bis 5 Jahren?
Ja, ich hoffe doch sehr. Also wir haben gewichtelt diese Woche. Mhm. Ne? Und schade, dass ich die Karte nicht dabei habe. Habe ich mein Wichtelgeschenk bekommen. Schwarze Mütze, so wie du, nur ein bisschen für einen größeren Kopf gemacht, statt vorne drauf, geiler Typ mit Glatze, ne? Fand ich ganz süß, viel schöner als die Mütze war, aber tatsächlich die Karte selber, ja, da stand vieles über meine Werte drin, über hart in der Sache und all diese Dinge, ne, Klarheit, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit,
Disziplin,
genau. Ja, wenig Motivation, aber viel Disziplin. Mhm. Und unterm Strich und zwischen den Zeilen, das war immer so eine Klatsche für die harten Momente, die ich schon mal schaffe in der Führung, aber letztendlich auch eine fette Umarmung für das Menschsein.
Mhm. Ja. Würdest du sagen, du bist Typ Zuckerbrot und Peitsche?
Nee, ich bin eher Typ Gerechtigkeit und fair. Ja, also es gibt einmal einen zwischen die Hörner, ja, aber nur dann, wenn ich tatsächlich auch vorher sichergestellt habe, dass über das, was ich hineingegeben habe in das System Mensch, auch was Gescheites rauskommen kann. Wenn das aber in der Verarbeitung nicht funktioniert und die Person sich im Zweifelsfall weigert, dazu zu lernen oder wie auch immer, dann könnte ich aus der Buchse springen. Ne? Das ist nicht schön. Ja, schwer auszuhalten.
Schwer auszuhalten, ja. Das wirst du auch niemals ablegen, egal in welcher Funktion. Nee. Fühlst du dich wohl mit dem, was du gerade machst?
Ich will das mal so sagen. Ich habe einen Zustand erreicht, in dem sich Arbeit nicht mehr nach Arbeit anfühlt. Und das wünsche ich jedem.
Du hast mitbekommen, dass ich gesagt habe, nie war ein Thema aktueller. Mhm. Es passt gerade eben ganz gut, dass du da bist, über deinen Einsatz in Jugoslawien gesprochen hast und deine Zeit bei der Bundeswehr. Denn wenn ich an meinen 3,5-jährigen Sohn denke, der irgendwann, weil es ja jetzt wieder up to date ist, die Frage nach dem Wehrdienst gestellt bekommt. Und ich glaube, dabei wird es nicht bleiben. Wie siehst du die aktuelle Situation in ein paar Worten, ein paar Sätzen? Ist das gut? Ist es nicht gut? Wie siehst du die aktuelle Bundeswehr? Hattest du nochmal den Gedanken, nochmal zurückzugehen zur Bundeswehr?
Also, ich glaube, dass das System Bundeswehr unsere Gesellschaft nicht retten wird. Wir haben ein grundsätzliches Thema in der Gesellschaft, was es gilt anzugehen. Insgesamt glaube ich, dass wir die Politik, die wir, also die Außenpolitik oder Verteidigungspolitik, die im Moment in Europa und der Welt gefahren wird, keine gute Richtung nimmt. Ich glaube auch, dass wir mit dem Wehrdienst, den hätte man nie abschaffen dürfen. Mhm. Mindestens mal hätte man ein soziales Pflichtjahr weiter für alle Geschlechtergruppen hätte man nie abschaffen dürfen. Und man hätte denen, die vielleicht keine soziale Arbeit hätten leisten wollen in diesem Pflichtjahr, weiter die Möglichkeit bieten müssen, ohne dass man im Losverfahren dazu übergeht, auch Wehrdienst zu leisten.
Ja? Verstehe ich. Jetzt haben wir ja die aktuelle Situation so, wie sie ist. Würdest du mit deinen gemachten Erfahrungen und dem Wissen heute jedem Jungen und jedem Mädchen dazu raten, zur Bundeswehr zu gehen? Super. Dann bedanke ich mich jetzt für diesen
Ja, du musst offene Fragen stellen.
Nein.
Okay, also doch, ja. Also ich glaube, dass so ein Pflichtjahr, und jetzt bleiben wir mal bei der Bundeswehr, durchaus prägend im positivsten Sinne sein kann. Ja, also banale Sachen. Ich war total der Schlunz zu Hause. Ich bin ja von der Mama in Watte gepackt worden. Ich war zu blöd, ein Hemd oder ein T-Shirt zu falten.
Das ist das typische Beispiel. Und dann kommt sofort jemand anderes, der eine andere Meinung hat als du und sagt, ja, dafür brauche ich aber keine Bundeswehr, lieber Guido.
Ja, das kannst du ja sehen, wie du willst. Wenn du nicht zur Bundeswehr gehen willst, dann tu was anderes für die Gemeinschaft. Mhm. Ja, dann geh ins Krankenhaus und kümmere dich um alte Menschen. Du musst keine Spritzen setzen oder sonst irgendwas. Aber dann geh hin, ja, guck dir mal unser Gesundheitssystem an oder unser Sozialsystem. Es gibt genügend Menschen in der Gesellschaft, die einfach Unterstützung gebrauchen können. Mhm. Ja, und dann mach was Sinnvolles. Aber, stell dich mal in die zweite Reihe. Gib mal ein bisschen was von deinem Egoismus auf und gib das anderen. Hm. Ja?
Also meinst du grundsätzlich ein soziales Ja würde jedem gut tun? Das muss nicht unbedingt Bundeswehr sein, sondern Dienst für die Allgemeinheit, so jetzt im Groben genannt.
Genau, ich persönlich würde jederzeit wieder zur Bundeswehr gehen, weil es mich positiv geprägt hat, ganz klar. Das hat nochmal ganz stark mit meinen Werten was gemacht. Die haben sich verändert auch dadurch. Ja. Mhm. Und das habe ich damals als Soldat schon gesagt, dass ich vor jeder Krankenschwester, vor jedem Altenpfleger, vor jedem Fahrdienstmitarbeiter, der Menschen, die körperlich oder geistig beeinträchtigt sind, von A nach B fährt, für Assistenten im Assistenzdienst zur sozialen Teil, aber ziehe ich den Hut, weil sie eben was für den Menschen tun, für die Gesellschaft leisten. Ja?
Verstehe ich. Wir kommen langsam zum Ende unserer Folge. Ein 20-Jähriger steht vor dir. Welchen Satz würdest du ihm heute mitgeben, ohne große Erklärung?
Interpretiere Work-Life-Balance so, dass du Arbeit und Leben nicht voneinander trennst. Leiste was, wenn du was erreichen willst.
Also Leistung gleich erreichen.
Ja, weil das Leben darauf wartet nicht, dich zu unterstützen. Du musst die Dinge angehen, du musst selber dafür sorgen, dass es vorangeht. Erwarte einfach von niemandem irgendetwas, sondern nur von dir selbst und das Allerbeste. Ja, mach dich gerade, tritt für deine Werte ein, nimm Haltung an, ja, und also ja, wirklich, Werte und Haltung. Werte ist das, was in dir passiert, und die Haltung ist das, was es nach außen zeigt. Ja.
Das hörte sich jetzt gerade eben so an, als du das gesagt hast, nimm Haltung an, als wärst du jetzt gerade mit mir auf dem Kasernenhof und ich laufe da schon.
Ja, würde ich ja, wenn ich hier sitzen sehe, da könnte ich dahin Spaß beiseite. Nee, aber wir sitzen den ganzen Tag, wir zwei am Schreibtisch wahrscheinlich, ja. Wir arbeiten die ganze Zeit nach vorne, wir haben keine gute Haltung, ja. Und das jetzt aufs Körperliche übertragen. Wenn ich mich aber gerade mache im tatsächlichen Sinne, dann wirke ich doch ganz anders. Ja, ich möchte ja, dass mein Umfeld an mir ablesen kann, wer ich bin und für was ich einstehe.
Aber du willst ja keinem gefallen.
Nein, ich muss keinem gefallen. Mhm. Ich muss doch morgens in den Spiegel gucken und will mich da doch selber erkennen. Okay, dann bin ich tatsächlich authentisch. Wenn ich führe, ja, oder mit Menschen arbeite, gemeinsam im Team ein Ziel erreichen will, dann muss ich berechenbar sein.
Absolut.
Und dann muss ich für meine Werte einstehen, dann muss ich klar sein in dem, was ich fordere, klar sein in dem, was ich bereit bin einzubringen, und ich muss vor allen Dingen, wenn wir jetzt über Führung sprechen würden, ja, Haltung annehmen und nach außen signalisieren, egal wie es intern scheppert, dass das mein Team ist, ja, dass ich für die einstehe.
Mit der Erklärung von Berechenbarkeit als Führungskraft hast du meinen Moment der Verwirrtheit bezüglich der Haltung, die du genannt hast, umgekehrt, und ich habe es jetzt verstanden. Das habe ich, dann ist es in die richtige Richtung, also für mich in die richtige Richtung gegangen.
Okay.
Ich habe mich da letztens noch mit einem guten Freund drüber unterhalten, der gesagt hat, er kann dieses Wort Haltung, das hat jetzt mittlerweile einen negativen Touch für ihn, weil das jeder mit, also es wird oft gebraucht, und viele haben eine Haltung, die haben aber keine Haltung, die haben eine Meinung. Und eine Meinung ist keine Haltung.
Das verstehen
viele, oder es gibt einige, die verstehen das nicht. Mhm. Aber das ist bei mir jetzt definitiv angekommen.
Okay.
Was ist für dich heute wichtiger als früher, weil es das Leben dir gezeigt hat?
Ja, lebe jeden Tag. Könnte der letzte sein.
Mhm. Das klingt gut. Das hat Spaß gemacht.
Danke.
Das war sehr mir kurzweilig.
Auch. Schön.
Und ich nehmen wie immer irgendwas davon, nicht irgendwas, ich werde was mitnehmen, aber an dich die Frage, was nimmst du heute mit?
Dass das eine geile Veranstaltung war, dass du der perfekte Ansprechpartner bist, dass der Podcast in Arbeit eine gute Plattform ist und sein wird, auch in Zukunft, um Themen ganz frei und von der Leber heraus besprechen zu können, um im besten Fall einfach nur eine Botschaft zu senden. Ich erwarte keinen Applaus und gar nichts, sondern das war einfach eine geile Sache mit dir hier. Ich drück dir persönlich für den Podcast weiterhin die Daumen, und ich nehme für mich mit, dass auch das wieder eine Erfahrung in meinem Leben ist, die ich nicht hätte missen wollen. Danke.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, wenn ihr mehr über Guido erfahren wollt, wenn ihr sein Buch kaufen wollt, ich verlinke Guido, und ansonsten würde ich mich freuen, wie immer. Liked, teilt, werdet Follower. Davon lebt der Podcast in Arbeit. Das ist mein Sprit, den ich brauche, um nach vorne zu kommen, um weiter solche geile Folgen wie mit Guido aufnehmen zu können. Gutes neues Jahr wünsche ich euch noch und passt auf euch auf. Wir bleiben in Arbeit.
In Arbeit ist eine Westwind Story. Host Sebastian Matthias Skotnik, exklusiver Partner Expertiv, Redaktion und Produktion Westwind Stories.